eine wiederkehrende Frage hier am Vormittag lautet: Wie geht gutes Miteinander? Von der Familie bis zum ganz großen Wir namens Menschheit. Also, wie bringt man unterschiedliche Bedürfnisse, Interessen unter einen Hut oder in dem Fall auf einen Boden? Boden wird knapp. Die Erde, der Acker soll nicht nur viele Menschen möglichst gesund ernähren. Landwirtschaft soll außerdem klima- und naturschonend sein, dabei auch noch Geld abwerfen für die, die sie betreiben. Gleichzeitig braucht auch erneuerbare Energie Flächen in Form von Solarparks. Natur braucht Rückzugsräume, aber auch Menschen, Erholungs- und Wohnraum. Obendrauf kommt, dass die Flächenversiegelung in Bayern zunimmt. Wie kann man die knappe Ressource Boden vernünftig zuteilen? Diese Frage konnte ich einem stellen, der sich sehr gut auskennt und gleichzeitig neutral drauf schauen kann, Professor Peter Strohschneider. Er hat die Zukunftskommission Landwirtschaft der Merkel-Regierung geleitet und vergangenes Jahr auch den sogenannten strategischen Dialog über die künftige Landwirtschaft auf EU-Ebene. Also ein erfahrener, wenn man so will, Agrardiplomat. Herr Strohschneider, wie geht man verantwortungsbewusst mit kostbarem Boden um?
Also das ist sicher so, dass die Landnutzungskonkurrenzen, das wäre der Ausdruck, der Jargon-Ausdruck dafür, dass die Landnutzungskonkurrenzen zunehmen. Sie nehmen übrigens auch deswegen zu, weil das Land insgesamt, wenn überhaupt, dann eher weniger wird. Nicht unbedingt in der Bundesrepublik, aber durch den Anstieg des Meeresspiegels in der Folge des Klimawandels.
Oder Erosion von Boden.
Durch Erosion von Boden. Das heißt also, durch die Verringerung der zum Beispiel für die Lebens- und Futtermittelproduktion nutzbaren Flächen wird jedenfalls das Land, das in dieser Konkurrenz verteilt werden muss, das wird jedenfalls nicht mehr, sondern eher weniger. Und in Nachbarstaaten wie Holland ist das zum Beispiel ein ziemlich ausgeprägtes Problem. Auch kein Problem alleine der Agrarpolitik, sondern ein Problem der Umweltpolitik, der Industriepolitik, der Verkehrspolitik. Und ob es für solche Zielkonflikte eine überhaupt übergeordnete Regel gibt, nach der man die entscheidet, das kann man sich ja fragen.
Das wäre schön, wenn es die gäbe.
Ich wäre da eher skeptisch. Ich würde eher auf einen Mechanismus setzen. Wenn Sie wollen, könnte man sagen, einen marktwirtschaftlichen Mechanismus.
Wie kann der aussehen?
Der kann nur dann funktionieren, wenn er die Nutzungsformen tatsächlich fair so bewertet, dass die Effekte der Nutzung in der Preisbildung mit auftauchen. Das ist gegenwärtig nur in einem sehr eingeschränkten Umfang der Fall.
Können wir ein konkretes Beispiel machen? Sei es jetzt die Bauern in den Alpen auf den Almen oder vielleicht auch Brasilien bekommt Geld dafür, dass es Regenwald stehen lässt. Geht es so in die Richtung?
Also das wäre jedenfalls etwas, was in diese Richtung ginge. Wenn ich Fläche verbrauche, so dass sie nachher für andere Nutzungsformen nicht mehr zur Verfügung steht, also zum Beispiel Verkehrsflächen verbrauche, so dass die nicht mehr für die Lebensmittelproduktion zur Verfügung stehen. Oder wenn ich Agrarfläche für die Futtermittelproduktion verbrauche, so dass sie nur in einem sehr viel geringeren Umfang für Lebensmittelproduktion zur Verfügung stehen. Futtermittelproduktion ist eine indirekte Form der Produktion von Lebensmitteln.
Ich füttere damit die Schweine, die Kalorien gehen ein bisschen verloren.
Genau, es ist die ineffizienteste Form. Bezogen auf die Flächengröße, also sagen wir pro Hektar, kriegen Sie auf keine Weise so wenig Kalorien aus diesem Agrarland, wie wenn Sie daraus tierische Produkte erzeugen. Also nicht nur Fleisch, sondern Milch. Klar. Und so weiter. Und das muss man in einer Preisgestaltung dann mit berücksichtigen. Wenn Sie den Flächenverbrauch mit zu einem Preis machen.
Das heißt, da muss Fleisch und Milch einfach deutlich teurer werden?
Dann würde Fleisch und Milch deutlich teurer werden. Das ist so.
Man kriegt ab und zu den Eindruck, wenn man die einzelnen Seiten befragt, sowohl von Naturschutzseite zum Beispiel, als auch von den Landwirten, die ja vor anderthalb Jahren auch groß demonstriert haben. Und gerade aus der Landwirtschaft von den Bauern kommt immer wieder diese Frage, diese fast verzweifelte oder empörte Frage, was sollen wir denn noch alles leisten? Warum müssen wir alles leisten? Sowohl gut und billig produzieren, als auch nachhaltig, als auch klimafreundlich. Was würden Sie sagen, ganz konkret, wenn die Politik da wirklich gut umsetzen muss? Wie ist es mit den Subventionen? Laufen die schon in die richtige Richtung? Sind die Anreize gut gesetzt mittlerweile?
Also die Landwirte sind ja nicht die einzigen, die alles leisten müssen, sondern die Gesellschaft insgesamt. Denn die Transformation des Agrar- und Ernährungssystems, die aus Artenschutzgründen wie aus Klimagründen, wie wegen des Wachstums der Weltbevölkerung und so weiter unabdingbar ist. Diese Transformation ist eine Transformation, die alle miteinander leisten müssen. Nicht nur die Landwirte, die müssen auch die Ernährungsindustrie, die muss der Handel und die müssen zumal auch die Verbraucher mitleisten. Es kommt also auf einen Interessenausgleich an.
Und da sollte aber die Politik die richtigen Regeln setzen.
Sollte die Politik die richtigen Regeln setzen. Also um das jetzt zu sagen mit der Verhärtung der Fronten, wenn der designierte Agrarminister eine erste Stellungnahme abgibt, in der er sagt, es ist ein sonniger 1. Mai und die Grillsaison beginnt offenbar. Ich halte es für möglich, dass die Preise für Fleisch sinken werden in Zukunft. Dann ist das eine Stellungnahme, die sowohl dem von seiner Partei initiierten Zukunftsdialog der Landwirtschaft widerspricht, als auch den einmütig verabschiedeten Ergebnissen dieser Kommission, die vom Bund der deutschen Milchviehhalter und so weiter mitgetragen worden sind. Das ist eine Verschärfung der gesellschaftlichen Konflikte.
Also Sie sagen, das ist ein Signal, das geht in die völlig falsche Richtung, wenn ich als Minister sage, die Fleischpreise könnten sinken.
Das ist ein Signal, das jedenfalls sagt, ich schere mich im Moment nicht um die schon erreichten Verständigungsprozesse und deren Ergebnisse.
Da atmen wir mal kurz durch, weil ich könnte mir vorstellen, dass es auch bei einem Agrar- und Landwirtschaftsvermittler und Diplomaten wie Ihnen für Frust sorgt.
Naja, also ich nehme das jetzt als ein naheliegendes Beispiel. Es gibt andere, auch auf europäischer Ebene natürlich, an denen man etwas Ähnliches beobachten kann. Und wie immer man in der Sache steht, ist es jedenfalls ein Hinweis auf eine Form der Auseinandersetzung des politischen Kampfs, der einer guten Kommunikationskultur in einem Feld, wo es objektive Interessengegensätze gibt. Die Interessengegensätze beruhen ja nicht auf bösen Absichten, sondern sie beruhen tatsächlich auf ökonomischen, auf ökologischen, auf sozialen Gegebenheiten, die jedenfalls einer Diskussionskultur in einem so konfliktuösen Feld nicht zuträglich ist.
Um noch mal ganz konkret auf die Subventionen zurückzukommen, sind da die richtigen Anreize schon gesetzt?
Nein, also der Gedanke, ich habe ja vorhin gesagt, einer marktwirtschaftlichen Transformation, wenn Sie wollen, einer marktwirtschaftlichen Steigerung der Nachhaltigkeit von Agrarproduktion, und zwar der ökologischen, wie der ökonomischen, wie der sozialen Nachhaltigkeit von Agrarproduktion, kann nicht auf Subventionen setzen. Sie muss auf Honorierungen setzen, und zwar auf Honorierung sowohl der produzierten Lebens- und Futtermittel, wie auf Honorierung der Ökosystemleistungen, die die Landwirte erbringen, wenn sie nachhaltig Lebensmittel produzieren. Das kann zum Beispiel geschehen in der Form, dass die Bindung von CO2 in der Agrarfläche durch die Wiedervernässung von Mooren, viele andere Formen, dass die Bindung von CO2 von der Gesellschaft insgesamt bezahlt wird, weil das eine Leistung ist, die Landwirte erbringen. Ähnliches kann gelten für die Stabilisierung von Biodiversität, für die Reinhaltung von Wasser und Luft, kann gelten für die Erhaltung der Qualität von Boden. Wir haben eine weitgehend flächendeckende Degradation der Qualität.
Degradation heißt die Qualität
Abschwächung der Qualität von Agrarböden, die uns irgendwann ganz fürchterlich auf die Füße fallen wird und die Produktivität der Agrarproduktion absenken wird.
Sie sagten vorhin, diese Transformation der Landwirtschaft und auch das Nachdenken über eine andere Art der Bodennutzung allgemein, das sei
und der Ernährung.
Und der Ernährung, das sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir alle zusammen tragen müssen. Gesellschaft setzt sich aus Individuen zusammen. Jeder von uns, Sie und ich, sind Teil dieser Gesellschaft. Gleichzeitig sind es so Themen, wo der Einzelne daneben steht und sich denkt, oh, was soll ich da tun? Was kann ich da tun? Was kann denn jeder Einzelne beitragen?
Also wir treffen alle Entscheidungen. Wir treffen alle Kaufentscheidungen. Wir treffen Ernährungsentscheidungen. Diese Entscheidungen sind, das ist sozusagen ein wirtschaftswissenschaftlich eingeführtes Thema, dass die meisten von uns andere Entscheidungen präferieren als die, die sie tatsächlich beim Einkaufen treffen. Aber es gibt eine Reihe von Instrumenten, mit denen man diesen Citizen-Consumer-Gap, Bürger-Verbraucher-Gap bearbeiten können. Dazu gehören Preissignale und Besteuerungsformen, dazu gehören Kennzeichnungssysteme, dazu gehört die Gestaltung der öffentlichen Ernährung, also der Ernährung in Kitas, in Kantinen und so weiter, die Gestaltung der staatlichen Nachfrage nach Lebensmitteln und so weiter. Ein breites Spektrum von Instrumenten, mit denen man an der Veränderung der Ernährungsstile positiv arbeiten kann.
Und wenn wir schon beim Einkaufen sind, dann kommen wir auch gleich zum Essen. Denn worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, und lassen Sie es uns nur kurz anreißen, auch der eigenen Gesundheit tut diese Art des Einkaufens und Essens ja nicht gut. Also wir reden ja nicht nur von Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der Bodennutzung, sondern auch von Nachhaltigkeit beim eigenen Körper, oder?
Ja, wir reden von beidem. Unsere gegenwärtigen Formen der Agrarproduktion erzeugen Effekte in der Umwelt, jetzt im weitesten Sinne gefasst, in der Bundesrepublik von ungefähr 90 Milliarden Euro pro Jahr. Sie erzeugen aber auch Effekte im Gesundheitssystem, Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter, die sich, nicht meine Zahl, sondern die der OECD, die sich in der Bundesrepublik auf ungefähr 8% unseres Bruttoinlandsprodukts belaufen. Das sind 30 Milliarden Euro im Gesundheitssystem, die nur durch unsere Ernährungsstile erzeugt werden.
Ein weites Feld, das wir jetzt nicht weiter aufmachen, aber wer mehr von Peter Strohschneider hören will und auch anderen Experten in diesem Bereich, in einer guten Woche veranstaltet die Katholische Akademie Bayern einen ganzen Abend zum Thema Transformation der Landnutzung. Sie können sich noch anmelden, man kann auch online teilnehmen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, einfach mal im Netz schauen unter Katholische Akademie Bayern. Herr Professor Strohschneider, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch.
Danke für Ihr Interesse.